Ich habe gestartet.
Ich habe es gemerkt.
Ich war schneller als du.
Wir haben gerade vorher noch kurz getestet, dass Mikro, ob's geht, und Maria und ich sitzen hier. Pups,
pups.
Maria, dein T-Shirt finde ich total passend, weil du hast ein totales Regenbogen-T-Shirt an, ne?
Habe ich extra angezogen.
Hast du angezogen?
Ja, ich war ein bisschen traurig, weil es ja nicht so ganz so regenbogenmäßig ist, aber es ist halt bunt. Und dann dachte ich, ach, das ziehe ich heute an.
Ja, das passt perfekt. Wir haben uns nämlich vorgenommen, dass wir, es ist ja Juni und es ist Pride Month, dass wir mal eine Pride-Folge machen.
Mhm.
Wenn du das Wort Pride hörst, das ist ja jetzt, also ist ja Englisch für Stolz.
Ah, danke, dass du es ja, nochmal übersetzt bitte. Hast. Vielen Dank.
Ich bin sehr international.
Ich weiß.
An was denkst du da? Mit was verbindest du das? Denkst du dann automatisch eben an, also man kann ja auch sein, dass man dann an Pride and Prejudice denkt, an diesen Jane Austen-Film.
Ach so, oder nee, Stolz und Vorurteil meinst du? Danke, dass du es auch nochmal für mich übersetzt hast. Nein, ich denke einfach an glückliche Menschen, die sich nicht verstecken.
Ja, und die so, also weil das ist ja auch, ich finde, ich muss nochmal ausholen, weil.
Bitte nicht.
Für mich ist die ganze LGBTIQ-Plus-Bewegung, vielleicht sagen wir an dieser Stelle auch nochmal, dass wir versuchen, uns natürlich immer politisch korrekt auszudrücken, aber dass wir ja auch dazu lernen und dass wir vielleicht auch Fehler machen und ihr uns das bitte nachseht. Ich habe nämlich gerade zum Beispiel auch überlegt, ob ich jetzt einen Buchstaben vergessen habe bei LGBTIQ+.
Also da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich.
Oh, es gibt noch IA, Asexual und Intersexual.
Das ist, das übersteigt meine Kompetenz enorm. Aber das erkläre ich alles später nochmal. Da bist du mehr drin.
Okay, ja, und ich wollte nämlich erzählen, ich war da auch gar nicht so drin, weil ich war ein Kind. Mal vor langer Zeit, dann war ich jugendlich, dann bin ich in die USA gegangen. Dann habe ich in den USA gemerkt, dass ich eigentlich auch auf Frauen stehe.
Mhm.
Das heißt, ich identifiziere mich jetzt als bisexuelle Frau, also ich stehe auf Frauen und auf Männer. Und davor hatte ich aber darüber gar nie so richtig nachgedacht. Und als ich hatte dann noch eine Beziehung mit einer Frau und dann bin ich nach Singapur gezogen und in Singapur war es zu dem Zeitpunkt so, und ich glaube, es ist tatsächlich noch immer so, dass Homosexualität verboten ist. Krass,
ah, ja.
Mhm. krass. Und das heißt, ich hatte, als ich dann nach London gezogen bin, das war das erste Mal, dass ich so mitbekommen habe, oh mein Gott, es gibt ja Christopher Street Day und es gibt Pride-Paraden und Menschen, die ihre Liebe öffentlich feiern. Und es gibt da eine ganz große Bewegung dahinter und es war mir vorher gar nicht so bewusst.
Mhm.
Und jetzt besonders, als ich dann das erste Mal in der Öffentlichkeit gesagt habe, dass ich auch auf Frauen stehe, war, das ist ja so komisch, dass das dann irgendwie immer einen medialen Aufschrei gibt oder so. Das finde ich auch was ganz was Komisches. Mhm. Das war mir auch total unangenehm, weil dann manche so Accounts, so News-Accounts oder Zeitschriften dann gesagt haben, Olivia Marei outet sich. Und das fand ich dann so doof, weil ich wollte mich nie outen, weil, keine Ahnung, das wirkt schon gar nicht mehr zeitgemäß, dass man sich outen muss.
Finde ich auch.
Und dann wird da aber so ein großes Ding draußen. Auf der einen Seite denke ich mir, es ist gut, weil es braucht auch noch mal einen neuen, also da muss noch mehr Spotlight drauf sein, weil es noch genügend Menschen gibt, die es nicht als normal ansehen, dass man vielleicht auch das gleiche Geschlecht liebt. Oder es gibt ja so viele Formen von Liebe. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich wünschte, es wäre nicht mehr nötig.
Ja.
Und dann habe ich auch, als ich dann darüber gesprochen habe, ich hatte ja dann auch so eine Kette mal designt und deren Erlös wurde dann an so einen queeren, also Verband quasi gespendet. Und dann, was, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Mist.
Wir lauschen den zwitschernden
Vöglein. Nee, auf jeden Fall habe ich, bla bla bla.
Also du hast auf alle Fälle, hast du gesagt, das hat dich so ein bisschen geärgert mit diesem medialen Aufschrei, als du dich quasi in Anführungsstrichen geoutet hast.
Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und dann kamen ganz, ganz viele Kommentare auch, boah, warum musst du da jetzt so einen Fokus drauf legen? Es ist doch eh schon ganz normal. Und es werden sich sicherlich auch manche von euch denken, wenn ihr diese Folge jetzt hört. Ihr denkt, warum müssen die jetzt, sie machen Mama-Podcast, warum müssen sie jetzt eine Folge zum Pride Month machen? Ist doch schon alles gut angekommen. Und ich möchte in dieser Folge. Ich habe auch mit mehreren Menschen gesprochen im Vorhinein. Wir werden auch wieder ein paar Menschen zu Wort kommen lassen in Form von Sprachnachrichten, die uns geschickt wurden, die eben zeigen, dass es noch nicht normal ist, leider. Und dass es noch viel Arbeit auch zu tun gibt, bis es einfach genug Toleranz in Deutschland und auch weltweit gibt, dass homosexuelle oder bisexuelle Paare sich wohlfühlen, sagen wir es mal so.
Ja.
Also in dem Sinne,
herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, einer bunten Folge von
ja.
Motivierend Ehrlich.
Buntes Intro.
Ja, geil. Für dieses Thema brennst du auch richtig, ne?
Ja, absolut. Ich habe alleine gestern, gab es wieder so einen Moment, da habe ich irgendwie so einen Kommentar gelesen in sozialen Medien. Ach so, dieses Thema ist natürlich sehr breit gefächert, muss man dazu erstmal sagen. Das umschließt ja sowohl Menschen, die anders lieben, oder was eigentlich lieben sie gleich, aber die halt zum Beispiel das gleichgeschlechtliche, also die Frauen lieben, Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen und Männer lieben, bla bla bla. Aber es beinhaltet natürlich auch die verschiedenen Geschlechter. Und ich bitte euch, wenn ihr das jetzt hört und denkt, boah, jetzt fängt die an mit ihrer linken, woken Scheiße. Ich habe keinen Bock, mir das anzuhören. Das könnt ihr euch gerne denken, aber bleibt doch mal ein bisschen dran bei dieser Folge und guckt, ob ihr vielleicht nicht doch das ein oder andere davon mitnehmen könnt. Und wenn es auch nur ist mit, nee, ich bin nicht ihrer Meinung. Dann habt ihr euch wenigstens trotzdem mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Gestern gab es nämlich einen Artikel bei Promiflash oder so, in dem geschrieben wurde, dass J.K. Rowling sagt, sie findet die Schauspieler und Schauspielerinnen von Harry Potter verachtenswert, weil die sich gegen sie aussprechen, weil sie sagt, dass Transfrauen keine Frauen sind. Also das ist so ein ganzes Trans-Thema-Ding. Und das ist auch nochmal total also es würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auf diesen Artikel so drauf gehe und nochmal erkläre, was da alles vor sich ging. Aber auf jeden Fall hatte ich dann kommentiert und dann hat es so eine riesen Diskussion ausgelöst. Und dann dachte ich mir, oh, es ist so schade, weil ich brenne wirklich für dieses Thema und ich möchte wirklich auch Aufklärungsarbeit irgendwie machen. Aber ich schaff's auch manchmal einfach nicht. Das ist wie mit allen politischen oder gesellschaftskritischen Themen. Ich möchte so gerne mich mehr engagieren. Und manchmal muss ich mich dann schützen, weil ich werde dann so wütend. Und wenn, weißt du, wenn einem sowas so wichtig ist.
Klar.
Und man muss ja auch trotzdem rational bleiben und die anderen Meinungen erstmal annehmen, sich damit auseinandersetzen, gucken, vielleicht haben die ja auch recht, weil das ist nämlich auch es ging da um ein krasses Thema, ob Transfrauen Damentoiletten benutzen dürfen oder nicht. Und ja, das ist, also ich bin definitiv der Meinung, dass sie das dürfen. Und für mich sind auch Transfrauen Frauen und keine Transfrauen, sondern einfach Frauen. Aber das ist ja so ein Riesenthema.
Ja, vor allem, also das ist ja auch der Punkt, ne? Woran machst du das fest, dass eine, also bis auf dieses Chromosom, was man dann hat und so, aber nur weil eine Frau eine Gebärmutter hat, ist sie eine Frau. Und wenn sie keine hat, also was ist mit den Frauen, die keine mehr haben, weil sie sind sie dann plötzlich, also das ist ja, aber du wirst halt niemals alle abholen können. Ich glaube, das ist so eine Sache, davon muss man sich auch so ein bisschen frei machen. Man kann sich austauschen und man kann Aufklärungsarbeit leisten und das sollte man auch definitiv, weil es einfach immer noch viel zu wenig stattfindet. Und natürlich auch dafür sich stark machen, dass einfach, dass wir in einer toleranten Welt leben. Aber du wirst nie alle abholen. Und ich glaube, das ist so dieses, was einen so aufreibt.
Ja, genau. Ich glaube auch. Und mein Papa, meine Eltern sind gerade zu Besuch, der hatte dann gestern noch so was Schönes gesagt. Und zwar gibt es so ein Zitat von Paolo Coelho. Ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz auf die Reihe. Aber irgendwas wie von wegen, eine Meinung verändert nichts, sondern Aktionen verändern. Und ich kann nicht immer versuchen, meine Meinung aufzudrängen oder so, sondern ich muss halt einfach mit gutem Vorbild voranschreiten.
Ja.
Das quasi. Und ich finde, darum sollte es auch in unserer Folge so ein bisschen gehen. Erstens, wie können wir unsere Kinder tolerant erziehen und quasi weltoffen und liebevoll und so. Und dann hätte ich auch gerne, dass wir mal einen Fokus setzen auf, was machen eigentlich homosexuelle Paare bei Kinderwunsch?
Mhm.
Weil das ist auch total spannend. Für uns ist es so einfach, ne? Wir haben hier unseren Mann, wir haben eine gute Zeit im Bett, hoffentlich. Und dann, wenn alles klappt, wird man irgendwann schwanger und kriegt ein Kind. Mhm. Und dann, wenn man nicht verheiratet ist, macht der Vater eine Vaterschaftsanerkennung. Das geht ganz easy. Und dann ist man Mama, Papa, Kind.
Ja.
Alles gut.
Ja.
Aber wie ist es, wenn zwei Frauen sich lieben und sagen, sie möchten jetzt sie haben Familienplanung gestartet und wollen ein Kind haben. Mhm. Oder zwei Männer. Und das Coole ist, ich konnte mit verschiedenen Menschen reden für diese Folge. Ich packe euch das auch alles wieder in die Beschreibung rein. Zum Beispiel mit Marcel Karl, der heißt auf Instagram Regenbogenpapi. Und er und sein Partner haben vor 12, 13 Jahren beschlossen, dass sie Kinder haben wollen. Mhm. Und ich habe ihn mal so gefragt, wie das bei ihm ablief. Und er meinte, es war so, sie haben erstmal 3 Jahre lang recherchiert, was man überhaupt machen kann.
Ja.
Das war ja damals auch vor 12, 13 Jahren. Da war das auch noch nicht so einfach, dass du schnell am Handy mal gucken konntest. Nee. Und sie haben dann auch rausgefunden, es gibt keine Möglichkeit für Adoption. Also es ist wirklich krass, er ist da nicht so ins Detail gegangen, aber er meinte, es ist ihm wichtig, das nochmal zu sagen. Also sie haben echt geguckt, okay, können sie irgendwie ein Kind adoptieren, aber es gab da keine Möglichkeit.
Nee, du musstest immer ein verheiratetes Ehepaar sein und durftest auch nicht ein gewisses Alter überschreiten.
Das finde ich den Wahnsinn, oder? Das ist doch verrückt. Und dann haben sie tatsächlich Kontakt mit Pro Familia und aufgenommen und hatten auch Kontakt mit einer Familientherapeutin und haben sich ein Netzwerk aufgebaut über Jahre mit Familien, die quasi das Gleiche durchgemacht haben, die auch ein Kind haben wollten. Dann hat ihnen noch der LSVD Deutschland geholfen, also der Lesben-Schwulen-Verband Deutschland. Und dann haben sie schließlich in einer queeren Zeitschrift, also eine Zeitschrift, die sich besonders für LGBTIQ-Community einsetzt, einen Artikel gesehen über Leihmütter und haben sich dann dazu entschlossen, okay, eine Leihmutter zu engagieren, und zwar im Ausland. Und das war dann so, dass sie quasi, dass zwei Embryos eingesetzt wurden der Leihmutter, und die haben beide geklappt.
Ach super.
Das ist richtig krass. Und dann sind sie quasi 9 Monate später ins Ausland geflogen, die zwei, Marcel und Christian, und durften ihre Kinder begrüßen, 2 Jungs. Das war dann vor 9 Jahren. Und dann war es so, dass sie 9 Wochen im Ausland sein mussten. Und zwar total schwierig, weil anscheinend war es sowieso sehr viele Vorurteile auch in diesem Land. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, welches war. Es wurde aber auch nicht Englisch gesprochen. Und stell dir das mal vor, du hast 2 Neugeborene. Hast ja sowieso schon den Stress mit den Neugeborenen und hast aber gleichzeitig noch bist du in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst, wo dir vielleicht wo du so viele Hürden hast. Und dann kommst du, und dann nach 9 Wochen konnten sie endlich zurück nach Deutschland. Und das Tolle ist, warum ich auch auf Marcel gekommen bin, ist Regenbogenpapi auf Instagram. Der setzt sich jetzt auch total dafür ein, wie kann man die Kinder tolerant erziehen. Und er hat seinen Fokus auf vielfältige Kinderliteratur gelegt. Mhm. Das heißt, er hat nicht nur selber ein Buch geschrieben, sondern er geht auch in die Kitas, macht dort Vorträge und hat so verschiedene Aktionen quasi, um Kinder vielfältige Bücher beizubringen. Hat mir sogar auch mal Bücher zugeschickt, ganz toll. Da gibt's ein Buch, Tackle Tom oder so, das muss ich nochmal raussuchen. Das finde ich ja so toll. Da geht's wirklich um eine Familie, die einen Hund haben möchte. Und es wird ganz nebenbei erwähnt, dass es 2 Papas sind.
Ja.
Und da weißt du, dass gar nicht so der Fokus drauf ist.
Ja.
Das ist so cool. Jetzt muss ich dich mal fragen, Maria, habt ihr so vielfältige Bücher, die auch verschiedene Familienformen zeigen zu Hause?
Also tatsächlich haben wir noch kein einziges. Bei meiner Tochter gab es das noch gar nicht.
Ja.
Also selbst wenn ich gewollt hätte, wäre es gar nicht gegangen, weil es diese Literatur nicht gegeben hat. Und für meinen Sohn werde ich das definitiv jetzt auch mal dann mit in seine kleine Bücherecke mit einbringen lassen. Das hat man ja jetzt auch so in Kinderserien und Kinderformaten, kommt das ja auch immer häufiger vor, was ich einfach total schön finde, weil es natürlich findet ja auch statt. Also warum soll man immer so tun, als würde es das nicht geben? Und ich bin einfach auch damit aufgewachsen, dass eben auch zwei Männer Händchen haltend bei uns auf dem Sofa zu Hause saßen. Für mich war das ganz normal. Ich wusste gar nicht, und deswegen ist es für mich auch manchmal so schwierig, mich da so, dass das so ein Ding ist immer noch, weil ich einfach, also das war einfach bei uns so zu Hause. Der beste Freund von meiner Mama ist schwul und lebte eben auch immer mal mit einem Partner zusammen und die waren dann auch immer bei uns zu Gast. Und als dann seine Mama starb, gab es eine Riesenbeerdigung und dann waren ganz viele schwule und lesbische Paare da und die sehen auch einfach ganz unterschiedlich aus. Also, und meiner Tochter habe ich das dann auch alles so erklärt, dass eben der Regenbogen wäre ja mit einer Farbe auch nicht so schön.
Ja, das ist schön.
Dadurch gibt es einfach, es gibt so viele Farben und es gibt eben auch viele Menschen und es gibt viel Liebe. So, also es ist ja nicht das eine, kann eigentlich nicht ohne das andere existieren.
Ja.
So. Aber auf diese Literatur bin ich auch gespannt, weil ich nämlich von diesem Buch auch schon gehört habe, ja.
Ja, das ist also ganz kurz, dieses Buch, das Marcel geschrieben hat, heißt Papa, hast du ein Baby im Bauch?
Ja.
Sehr, sehr süß von Marcel Karl. Aber es gibt natürlich ganz viele. Es gibt zum Beispiel auch von Riccardo Simonetti, der hat doch Raffi und sein pinkes Tütü, glaube ich, heißt es. Es gibt wirklich ganz viel und es ist auch wichtig zu sagen, dass vielfältige Kinderliteratur geht ja auch jetzt nicht nur um die verschiedenen Liebespaar-Konstellationen, sondern geht auch darum, dass es viele Menschen unterschiedlicher Hautfarbe zum Beispiel vorkommen und so. Und das ist wirklich immer mehr, das wird immer mehr gefördert. Wir haben zum Beispiel auch so ein Sammelbuch, diese typischen Sammelbücher, die es gibt, Wimmelbücher heißen die, nicht Sammelbücher, was rede ich? Und da ist zum Beispiel auch, wird ganz drauf geachtet, dass es sehr divers ist. Das heißt, da werden auch mal alte Menschen gezeigt.
Ist ja nicht dein Ernst.
Wie kann das sein? Ein alter Mensch in einem Wimmelbuch? Oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung. Und das ist wirklich ganz cool, weil dann kriegen die so einfach so mit. Und ich weiß auch noch, als mein Sohn, als Fritz mal vom Kindergarten kam und meinte, du, der eine von meinem Kindergarten, der hat zwei Mamas.
Mhm.
Und ich war dann so froh, weil ich mir dachte, oh, wie geil, ja, dann siehst du mal, das ist voll okay, voll normal und das gibt's.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Sache, dadurch, dass wir mehr darüber sprechen und es normalisiert wird, dann können auch die Mamas das oder Papas das auch so offener ausleben. Und das ist ja schlimm, wenn man überlegt, früher, dass sich die Menschen quasi verstecken mussten.
Ja, furchtbar.
Das ist doch schrecklich.
Auch mit der Geschichte jetzt, mit dem Hintergrund, wie die beiden dann zu ihren Kindern gekommen sind, ist auch so tragisch. Ich meine, überleg mal, wie viel man dann nicht miterlebt, ne? Du kannst so eine Schwangerschaft nicht miterleben, du kannst diese Termine beim Arzt nicht miterleben, um zu gucken, wie sieht es jetzt aus, ist alles in Ordnung, Ultraschall und so. Das sind ja alles Momente, die denen verwehrt geblieben sind.
Absolut, absolut. Und ich finde es jetzt auch so spannend, boah, hast du es gehört? Das war kein Pups. Das war ich tue mich so zur Seite beugen und dann macht es das Geräusch wirklich so, als würde ich jetzt gerade, hätte ich meine Arschbacke gehoben, um zu pupsen. Aber es ist der Stuhl, der hier pupst, nicht ich. Das war, weil wir es heute mit Pups angefangen haben, die Folge. Nee, um wieder hier seriös weiterzumachen. Ich konnte mit zwei Paaren sprechen, befreundeten Paaren, das sind jeweils zwei Lesben, die zusammen sind, und wollte fragen, wie ihre Kinderwunschreise war.
Mhm.
Und das erste Pärchen, das ich angefragt habe, die haben einen Sohn, der ist jetzt schon über ein Jahr alt. Und ich habe erzählt von unserem Podcast und meinte, könntet ihr euch vorstellen, da ein bisschen was drüber zu erzählen? Und diese Freundin von mir meinte tatsächlich, ich würde es wirklich gern für dich machen, aber diese Kinderwunschreise bezüglich der Klinik hatte einen so negativen Impact auf unser Leben, dass ich ungern darüber spreche. Ich kann nur sagen, dass es diskriminierend war, weil man alles selbst zahlen muss, auch wenn man verheiratet ist. Dann muss man so eine psychologische Beratung teilnehmen, hat sie erzählt. Und der finanzielle Druck zusammen mit der eigentlichen Belastung der Behandlungen war einfach zu viel. Und sie haben sich dann im Endeffekt auch für Adoption entschieden. Ich habe aber rausgefunden, dass sie immer noch auf den Gerichtstermin warten. Das heißt, ihr Sohn ist jetzt schon über ein Jahr alt und sie warten immer noch auf den Gerichtstermin. Und ich verstehe das total, dass es für sie so aufreibend war. Ich habe auch mitbekommen, es ging ihnen echt nicht gut in der Zeit. Mhm. Weil das so ein schwieriger Prozess ist, um diesen Kinderwunsch zu erfüllen als gleichgeschlechtliches Paar. Und jetzt habe ich mit zwei anderen Freundinnen gesprochen, Alex und Susi, und habe sie mal gefragt, okay, wie war es denn bei ihnen? Mhm. Die haben nämlich auch ein Kind, einen Jungen, und Alex war total nett und hat mir da so ein bisschen mehr Hintergrundwissen gegeben. Sie hat zum Beispiel die verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt, die es gibt, als homosexuelles Frauenpaar Kinder zu kriegen. Das ist natürlich erstmal Adoption, ich habe gerade schon erwähnt. Dann gibt es die Kinderwunschklinik in Deutschland. Und jetzt kommt's, Maria, das ist verrückt. Bei Heteropaaren übernimmt die Krankenkasse mehrere Versuche, schwanger zu werden. Bei homosexuellen Paaren nicht. Da kostet jedes einzelne Einsetzen, jede Behandlung mehrere tausend Euro.
Und mit welcher Begründung?
Das weiß ich nicht. Das ist doch verrückt, oder?
Das ist doch unglaublich.
Das ist unglaublich. Und kein Wunder, dass sie, dass das eine befreundete Paar nicht darüber reden kann. Wenn du weißt, du musst dann Kredit aufnehmen, um diesen Kinderwunsch zu erfüllen, und dann sagt man noch, ja, hab keinen Stress.
Hab mal keinen Stress. Und dann weißt du vielleicht nicht, ob es wirklich, also bei manchen ist es ja dann auch einfach so, dass es wirklich auch nicht beim ersten Mal funktioniert.
Ja, ganz
oder beim
oft.
Zweiten Mal.
Ja.
Weil es einfach schwierig ist. Und dann hast du ja noch doppelt Stress.
Ja. Und dann weißt du, du musst da mehrere tausende Euro zahlen in dieser Kinderwunschklinik. Und wie kann das sein, dass es für ein heterosexuelles Paar übernommen wird und für ein homosexuelles Paar nicht? Das finde ich unglaublich in der heutigen Zeit. Deswegen.
Die meisten gehen dann einfach auch deswegen ins Ausland, ne, und lassen es da machen.
Genau, es gibt zum Beispiel, das haben Sie auch erzählt, eine Kinderwunschklinik in Dänemark, die von zwei Frauen geführt wird. Und das macht, dafür entscheiden sich zum Beispiel auch viele. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einen privaten Samenspender zu finden. Da ist das Problem, das kann rechtlich schwierig sein, weil wenn der Vater, der Samenspender, irgendwann im Laufe der Schwangerschaft doch Vaterschaftsgefühle entwickelt, dann hat der natürlich immer das Recht, das Kind, also das Sorgerecht zu beantragen oder das zu einzuklagen.
Und wenn du ihn nicht angibst als Vater?
Beim Samenspender?
Nee, bei,
ach so, bei der Geburt.
Wie ist es dann?
Ich weiß nicht, ich glaube, der kann es trotzdem anklagen.
Ja, gut, kann man ja
also
dann
der
auch
kann
so
ja,
testen.
Das kann man ja auch testen und so.
Ja.
Und ich meine, sie meinte, was dann, also Alex meinte, was hilft ist, dass man natürlich so einen privaten Vertrag quasi unter sich macht. Aber der hat natürlich dann vor Gericht auch nicht unbedingt, der ist nicht unbedingt aussagekräftig.
Ja, und das bekommt ja auch so einen faden Beigeschmack, ne?
Ja,
also
total
so, doof. Wenn du dann irgendwann später mit deinen Kindern sitzt und dann, stell mal vor, so ein Kind fragt dann und dann, ja, dann haben wir so einen Vertrag gemacht. Das heißt, würde man ein Auto kaufen.
Ja, das ist richtig schwierig. Und bei Alex und Susi war das so, und das finde ich so schön, deswegen, das muss ich erzählen mit ihrer Erlaubnis. Sie haben zwei Freunde, ein homosexuelles Paar. Und einer davon war eben der Samenspender.
Ja, das ist, das machen, das passiert ganz oft, ne, dass sie das dann so unter sich machen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Das ist so schön, ne? Und dass man dann vielleicht auch so ein bisschen auf Vertrauensbasis auch gucken kann. Also sie meinte zu mir, sie rät trotzdem jedem, auch egal wie verbunden man ist, dass man das trotzdem nochmal vertraglich auch versucht festzuhalten, wie das ist, wie sehr möchte die Person dann involviert sein in dem Leben des Kindes und so weiter. Aber das ist natürlich total schön, wenn das so klappt, ne?
Ja. Auf der anderen Seite kann man das im Vorfeld so, also wenn ich jetzt mir überlege, vor dem ersten Kind, du weißt ja immer nicht, was dann so auf dich zukommt, und man würde schon in der Schwangerschaft mit mir einen Vertrag schließen, oder ich würde mit jemandem einen Vertrag schließen, was der übernehmen möchte oder soll oder darf. Und dann entwickelt sich vielleicht ja dann, also dann ist so ein Kind da und dann verändert sich ja so eine Einstellung dazu auch. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Deswegen, das ist total schwierig.
Ja.
Also, und das hat sie auch gemeint. Das ist ja auf jedem Wege ist es schwierig. Also egal, für was man sich entscheidet.
Ich meine, es ist natürlich auch total leicht gesprochen, ne, von mir jetzt. So aus einer Ehebeziehung mit einem Mann ein Kind bekommen, ein zweites Kind dann bekommen, ja, auch nicht so auf ganz leicht, aber auf alle Fälle bekommen. Also damit musste ich mich ja nie auseinandersetzen.
Genau, deswegen ist es auch, ich habe auch kurz überlegt, ob wir wirklich in der ob wir berechtigt dazu sind, eine Folge zu machen zu Pride Month. Und dann war, deswegen war es mir auch wichtig, dass wir mit vielen Betroffenen eben sprechen. Betroffenen. Mhm. So, jetzt wäre das sowas Schlimmes. Aber insofern ist es ja wirklich schlimm, weil die so viele Hürden werden den Paaren in den Weg gelegt, dass sie Kinder bekommen können. Und ich will in dieser Folge auf jeden Fall auch darauf eingehen, was wir als Allies machen können. Hast du diesen Begriff schon mal gehört? Ally?
Nein.
To be an ally. Das heißt, wie kann man unterstützen, also ein Unterstützer, Unterstützerin sein, wenn du jetzt selber eigentlich nicht der LGBTIQIA+-Community zugehörig bist?
Aber gehörst du nicht auch dazu?
Ich gehöre dazu, ja. Ich sehe mich schon noch zugehörig, weil ich bin ja bisexuell. Aber zum Beispiel du kannst genauso als Unterstützerin helfen. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn jetzt nur die Menschen, die sich identifizieren als LGBTIQ+, hier den Mund aufmachen und vielleicht für sich einstehen, dann ist es trotzdem viel zu wenig.
Ja.
Und was können wir tun, um die Situation zu verbessern oder um die Welt toleranter, weltoffener zu gestalten, ist ja, wir können ja auch ganz auf die Erziehung unserer Kinder eingehen. Und da kommen wir wieder zu diesen Kinderbüchern. Mhm. Komme ich aber am Schluss nochmal zu. Ich wollte nämlich nochmal ganz kurz sagen, was passiert, wenn man jetzt erfolgreich schwanger wird? Wenn man zum Beispiel einen privaten Samenspender hat. Und da würde ich gerne mal Alex zu Wort kommen lassen. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
So, wenn man dann erfolgreich schwanger geworden ist und das Kind da ist, kann man frühestens 8 Wochen nach der Geburt des Kindes zum Notar gehen und die Stiefkindadoption beantragen für die nicht biologische Mutter. Das läuft dann so ab, dass der Notar einen Antrag beim Familiengericht stellt und das Familiengericht möchte dann verschiedene Unterlagen von einem haben. Also zum Beispiel ist das sowas wie ein polizeiliches Führungszeugnis von der nicht biologischen Mutter und auch ein ärztliches Attest, wenn man zum Beispiel psychische Erkrankungen hat oder andere Erkrankungen, die irgendwie da im Weg stehen, dann kann man Pech haben und das klappt nicht. So. Und Gehaltsnachweise wollen sie haben, auch von der annehmenden Mutter. Manchmal wird auch noch sowas wie ein Lebensbericht eingefordert, wo man dann über mehrere Seiten Werbung für sich selber machen soll, warum man dann auch eine geeignete Mutter ist. Ich habe auch schon gehört von anderen Paaren, da sollten sogar die Eltern von der annehmenden Mutter sollten auch noch mal einen Bericht schreiben. Genau, also es sind so ganz viele Sachen, die haben wollen. Nicht immer, das gibt da auch keine festen Regelungen. Also so ein paar Sachen wie das polizeiliche Führungszeugnis, das Attest und auch Gehaltsnachweise werden, soweit ich weiß, immer eingefordert. Aber sowas wie ein Lebensbericht nicht immer, aber man weiß es halt vorher nicht.
Das ist doch verrückt, oder?
Also weißt du, es gibt ja auch viele Frauen, die einen Partner kennenlernen, der Kinder hat und vielleicht ja die Frau nicht mehr da ist, ja, aus welchen Gründen auch immer. So. Und dann bist du ja auch die annehmende Mutter.
Ja.
Und wird von denen auch ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt und ein Gehaltsnachweis und wird dann auch ein Lebensbericht verlangt? Verstehe ich jetzt nicht so richtig.
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gehe aber mal stark davon aus, nicht.
Nicht.
Und wenn man auch überlegt, zum Beispiel, ich war schwanger, da waren wir noch nicht verheiratet. Bastard.
Oh, das hast du nicht.
Und wir mussten dann wirklich so eine, da ist es ja auch so, ich bin die Mutter und wer ist der Vater, steht ja nicht fest, ne? Mhm. Das heißt, wir sind dann ein paar Tage später da zum Amt gegangen und mein Mann oder damals halt noch nicht Mann, hat dann kurz eine Unterschrift gemacht, ja, er ist der Papa, gut, fertig, er ist der Vater. Da wurde ja nichts verlangt, der musste doch nur unterschreiben, Vaterschaftsanerkennung, bam, boom, fertig. Wie kann das sein, dass das bei einem homosexuellen Paar, die ja schon gemeinsam, also die haben sich ja gemeinsam dafür entschieden, dann, mein Gott, dann, also, oh, nee, da finde ich schon wieder keine Worte. Dass da so viel, und auch frühestens 8 Wochen nach der Geburt. Jetzt stell dir mal vor, die biologische Mutter ganz schlimm, stirbt bei der Geburt. Das Kind ist somit vollweise.
Ja.
Die angehende Mutter hat absolut keine Rechte auf das Kind. Die ganzen 8 Wochen nicht. Wenn irgendwas passiert, dann ist das Kind vollweise. Bis eben diese 8 Wochen vorbei sind und es geklärt sind. Das finde ich so schlimm.
So, eine kleine nachträgliche Anmerkung an dieser Stelle. Das Kind wäre in diesem Fall tatsächlich, bis die Adoption durch ist, vollweise. Und das kann sich 1 Jahr, 1,5 Jahre sogar ziehen.
Ja, es ist, da fehlen einem ehrlich gesagt auch die Worte, ne?
Ja.
Also mit welcher, also mich würde einfach der Hintergrund wahnsinnig interessieren, warum das, was ist denn die Befürchtung? Weißt du? Was ist denn die Befürchtung, dass bei homosexuellen Paaren anders läuft, also homosexuellen Elternpaaren anders läuft als bei nicht-homosexuellen?
Ja, auch genannt hetero.
Meine ich doch.
Ja, ich weiß nicht. Besonders, ich denke mir, als Heteropaar, also du wirst relativ leicht schwanger im Vergleich zu diesen ganzen Torturen, die durchmachen müssen, um endlich mal ein Kind kriegen zu können.
Ja.
Mit der Samenspende und so weiter.
Ja, klar.
Das ist doch alles viel anstrengender als einmal kurz reingesteckt und abgespritzt.
Ja.
Also im besten Falle natürlich. Also
ja, aber du, ganz ehrlich, ich meine, wie viele Frauen werden auch schwanger, ne? Durch solche, ich sag's mal, Unfälle.
Ja,
genau. Oder auch ein junges Paar will passt nicht auf, wird schwanger, dann ist alles noch super und dann aber merken sie, oh nee, funktioniert doch nicht.
Ja, das finde ich ganz.
Also warum steht das einem Hetero-Pärchen zu, aber einem homosexuellen Pärchen nicht? Also, dass Menschen sich auch mal wieder entleben können, passiert ja nun mal.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Also ich verstehe es auch nicht, ich kann es mir nur so erklären, dass es noch irgendwie zu, dass da noch mehr Aufklärungsarbeit passieren muss. Oder dass das noch mehr, dass das sozial noch mehr angenommen werden muss.
Ja,
dass
das
vollkommen okay ist.
Ich finde, dieses Aufklären ist auch so, was muss man da groß aufklären? Wir sind ja alles Menschen. Das ist immer das Ding, da hänge ich mich immer so ein bisschen dran auf. Wieso kann man da so Unterschiede machen? Also wir sind einfach alle Menschen. Und wir leben hier und wir lieben hier und wir haben Familien. In welchen es gibt die verrücktesten Konstellationen. Aber solange diese Konstellation hetero ist, ist es alles in Ordnung. Und da guckt man dann auch nicht hin, wenn da irgendwas nicht so richtig läuft, weißt du?
Ja.
Das ist dann, ja, das passiert halt. Das ist halt in der Familie auch mal so. Aber in homosexuellen Familien ist das nicht in Ordnung. Und das verstehe ich nicht.
Ja, ich verstehe, dass du es nicht verstehst. Das ist total, also ich verstehe das auch nicht. Aber es ist, also wir können jetzt nur von dem Ist-Zustand ausgehen und der Ist-Zustand ist, es ist eben immer noch nicht normalisiert.
Ja.
Und das ist das Problem und deswegen müssen wir aufklären. Und ich glaube, es ist nämlich auch ein bisschen diese Kommentare, auch dieses mit dem, ja, ich verstehe es nicht, sollen sie doch alle lieben, wen sie wollen. Das ist schwierig, diese Kommentare, weil das kommt sicherlich aus einem Guten heraus. Aber wir müssen proaktiv da noch mehr draufsetzen. Und deswegen, auch wenn jetzt zum Beispiel in Serien oder in Filmen, hast du ja auch schon erwähnt, da wird jetzt ganz oft gesagt, boah, warum muss da jetzt schon wieder ein homosexuelles Paar auftauchen? Wir verstehen es, okay, es gibt euch, alles gut. Ich habe ja nichts gegen homosexuelle Paare, aber müssen jetzt überall zu sehen sein.
Mhm.
Ja, alleine diese Aussage zeigt, sie müssen jetzt überall zu sehen sein. Es gibt sie auch überall und wir müssen dann richtiges Augenmerk drauflegen, damit das jetzt, auch wenn es vielleicht kurz im Ungleichgewicht ist, damit es später in 10 Jahren wirklich alles fein ist,
ja,
im besten Falle. Und das Verrückte ist, du denkst ja jetzt nach diesen 8 Wochen, das war's, ne?
Mhm.
Also dann war Gott sei Dank, jetzt sind beide die Mütter, aber jetzt kommt's. Es kommt noch das Jugendamt. Und da lasse ich Alex auch mal wieder erzählen, was das Jugendamt denn so macht.
Dann meldet sich irgendwann noch das Jugendamt bei einem. Die kommen dann vorbei, die vereinbaren dann einen Termin mit einem für einen Hausbesuch. Ja, und die kommen dann und stellen einem alle möglichen Fragen, total privat. Die wollen dann dieses Untersuchungsheft sehen, ob man auch ja bei jeder einzelnen Untersuchung, die so anstand mit dem Baby, schon war. Also das zieht sich halt alles auch über Monate, ne? Das ist nicht innerhalb von ein paar Wochen erledigt, sondern das dauert so mindestens ein halbes Jahr, würde ich mal sagen. in einigen Fällen aber eher auch ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und zu guter Letzt muss man dann noch vor Gericht. Also wenn diese ganzen Unterlagen vorliegen und bearbeitet wurden, wird man vor Gericht geladen. Und da darf man sich dann nochmal vor einer Richterin oder vor einem Richter behaupten. Die beobachten einen natürlich auch ganz genau, wie geht man mit dem Kind um, wie ist die Beziehung untereinander, wie ist die Beziehung zu dem Kind. Ja, also es ist alles nicht ohne. Da werden einem ziemlich viele Hürden in den Weg gelegt. Und vor allem, was man halt auch nicht vergessen darf, bis dieses ganze Verfahren durch ist, hat das Kind nur ein rechtliches Elternteil, und zwar die biologische Mutter.
Ja, also das ist doch verrückt, oder? Als ich das jetzt nochmal, ich wusste schon so ein bisschen, dass das so schwierig war, weil ich das auch mitbekommen habe von Ihnen, aber das jetzt nochmal so von ihr zu hören, das ist unvorstellbar, finde ich.
Also ich kenne das, wenn du jetzt ein Kind adoptiert hast, dass dann das Jugendamt recht lange immer noch mal guckt, ne, und kommt und so und sich dann natürlich da auch einbringt und so weiter. Aber das, also da ist, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich dazu sagen soll.
Ja, ich finde ja generell, das Jugendamt macht ganz wichtige Arbeit. Und ja, das ist natürlich auch es muss immer hingeguckt werden, aber ich frage mich, ob das richtig die richtigen Stellen sind, weißt du? Also warum muss man denn automatisch homosexuellen Paaren so ein Misstrauen entgegenbringen und heterosexuellen Paaren nicht?
Ja.
Das ist eben das Komische. Dazu muss ich aber auch sagen, dass meine andere Freundin, die ich gefragt habe, die meinte ja dann, die hat ja auch erzählt, dass die Kinderwunschklinikreise so schwierig war und meinte, dass sie jetzt aber sehr, sehr dankbar dem Jugendamt ist, weil die sehr unterstützend waren bei der Adoption. Also man sieht wieder, es ist nicht alles schlecht, sondern die können natürlich auch unterstützen und helfen. Und
ist das dann vielleicht auch von Region zu Region unterschiedlich?
Ich denke schon, oder es kommt doch bestimmt drauf an, wie motiviert jetzt die Jugendamt-Mitarbeitenden sind und so. Aber die sind
auf jeden Fall. Naja, auch wie tolerant wahrscheinlich.
Ne? Ja, genau. Da muss man ja auch nochmal überlegen. Ich meine, hier das befreundete Paar, Alex und Susi, die sind in Berlin. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo auf der Provinz, am Land, wo das vielleicht nochmal ganz anders ist.
Ja.
Und das war auch ganz spannend. Ich habe zum Beispiel Marcel gefragt, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier noch mal eine kleine Sprachnachricht von Marcel zeigen kann. Ich hatte Marcel nämlich gefragt, wie das so ist, wenn er seine Vorträge hält. Er macht zum Beispiel ja manchmal, er hatte jetzt so einen Vortrag bei so einem Kita-Ausschluss oder so. Und ich spiele euch da mal was vor.
Ich glaube, dass irgendwie ganz viele Einrichtungen schon offen für Vielfalt sind. Sie allerdings vielleicht so einen kleinen Stups brauchen. Ne? Ich meine, jeder von uns kennt es, wenn du irgendwo lange bist, dabei bist, dann staubst vielleicht auch so ein bisschen ein. Und deswegen, da braucht man vielleicht manchmal einfach nur so einen Impuls und man guckt dann so ein bisschen genauer hin.
Deswegen ist auch die Arbeit von Marcel so wichtig, dass er wirklich in den Dialog tritt mit zum Beispiel eben Kitas oder auch so Pflegeeinrichtungen oder so und auf Vielfalt aufmerksam macht. Und wenn du jetzt in einem Dorf wohnst und da kennst du vielleicht niemanden, und zwar nicht wie bei dir, dass da zwei Männer Händchen halten auf dem Sofa sitzen, du kennst vielleicht niemanden, dann denkst du erstmal, boah, was ist das? Es ist absurd, aber das, dann kann ich es noch irgendwie verstehen, dass man irgendwie, ja, kenne ich nicht, finde ich komisch. Weißt du, dieses Dorfdenken, das hört sich jetzt gemein an.
Ja, ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat. Es ist so, früher hat man auch immer gesagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ne?
Ja.
So. Und natürlich, wenn du damit aufwächst, und das durchspült sich ja jetzt auch immer mehr, weil natürlich ja auch ganz viele gleichgeschlechtliche Elternpaare es mittlerweile gibt und die haben ihre Kinder in der Kita und in der Schule und so weiter. Und somit kommen ja auch wieder Eltern und andere Kinder damit in Berührung und das wird ganz normal. Deswegen finde ich auch einfach, dass das einfach viel alltäglicher werden muss, diese Berührungspunkte, und dass man eben feststellt, ja, das ist halt, das ist ja eine Mutter und ein Vater wie du und ich.
Genau. Und wenn es eben das nicht als Beispiel quasi in einem Dorf, ich gehe jetzt mal wieder in unser imaginäres Dorf zurück, gibt, dann ist es wieder sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel eben Lektüre hat, Literatur hat, die das so aufzeigt. Und ich fand das so spannend. Marcel hat ein gutes Beispiel gebracht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du die Hautfarben-Buntstifte Diskussion mitbekommen.
Nein.
Also man weiß doch, das habe ich auch immer, darf ich mal den hautfarbenen Stift haben? Ja. Und es war dann so ein Schweinchenrosa. Schweinchenrosa.
Ja.
Und wenn du drüber nachdenkst, es gibt doch so viele Hautfarben, warum sagt man jetzt bei diesem Stift Hautfarben? Und deswegen gibt's jetzt ganz toll verschiedene hautfarbene Stiftpackungen, wo wirklich verschiedene Farbnuancen drin sind.
Ja, okay.
Da habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Und guck, das ist es. Ich denke auch immer, ich bin so ein toleranter Mensch. Und trotzdem hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, hier, nimm doch mal hier diesen hautfarbenen Stift, ohne drüber nachzudenken, dass das eigentlich diskriminierend ist.
Ja, das stimmt.
Ne? Und jetzt habe ich auch Marcel gefragt, ja, okay, was könnten wir denn machen, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht in unserem imaginären Dorf in der Kita, mein Kind kommt überhaupt nicht in Berührung mit Vielfalt in dem Sinne. Und das hier war seine Antwort.
Ja, oder ansonsten denke ich auch einfach, hey, kauf ein Kinderbuch für deine Kita um die Ecke, wenn du nicht weißt, was du mit dem Geld anstellen sollst. Oder wenn es einen Kindergeburtstag gibt in der Kita, dann kauf für die ganze Gruppe nicht irgendwie Schnucke, also Süßigkeiten oder so. Nee, dann mach doch einfach so ein Gruppengeschenk und kauf einfach ein nettes Vielfaltskinderbuch. Ich glaube, das ist sehr viel wertvoller und so Leseförderung oder so ist ja auch gerade super wichtig. Genau, also ich glaube, das wäre einfach total schön auch nochmal.
Und er sagt auch zu Recht, das ist ja dann nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, für die ErzieherInnen, die denken ja dann auch nochmal ganz anders drüber nach, weißt du? Und du, dann, wenn du dann so vorliest.
Das ist voll das schöne Geschenk eigentlich. Ne? Man schleppt immer so viel Quatsch an, auch so, wenn das eigene Kind Geburtstag hat, ja, mit dem ganzen Süßkram und so kann man ja trotzdem machen, aber so ein Buch ist doch auch schnell gekauft.
Ja.
Man muss natürlich erstmal auf die Idee kommen.
Ja, das ist es. Genau das ist es. Und er hat auch gesagt, er hat auch so erzählt, wenn er dann so einen Vortrag oder so hält, dann fragt er in die Runde, ja, was habt ihr denn für Vielfaltspielzeug? Das kann ja auch jetzt eine dunkelhäutige Puppe oder so sein. Mhm. Dann gehen von 30 Menschen vielleicht 5 Hände nach oben und sonst gibt's das einfach nicht, weil es natürlich auch eine relativ neue Sache ist, dass Vielfalt in Büchern oder so gezeigt wird. Mhm. Und die Kitas oder die Schulen, die haben ja oft noch so die älteren Sachen, weißt du, irgendwas, was übrig geblieben ist.
Ja, ja, klar.
Deswegen, das finde ich auch so eine schöne Idee. Und bei mir ist es tatsächlich so, weil ich mich ja dann doch auch irgendwie sehr damit beschäftigt habe, schon vor Jahren, dass ich zum Beispiel, als ich noch so die alten Bücher hatte, habe ich manchmal einfach Sachen dazu gesagt. Also dann habe ich so zum Beispiel vorgelesen und dann habe ich irgendwie so
hast du improvisiert?
Ja, habe ich so ein bisschen improvisiert. Oder auch, wenn ich so im normalen Gespräch mit meinem Kind bin, mit Fritz, dem 6-Jährigen, dann finde ich es auch total schwierig, wenn dann so Leute kommen und sagen, na, und hast du schon eine Freundin, weißt schon, wen du heiraten willst? Ich sage dann auch immer so, du hast noch ganz viel Zeit, eine Frau zu finden. Du musst auch gar nicht heiraten. Oder vielleicht verliebst du dich auch mal in einen Jungen oder einen Mann. Und dann sage ich das so nebenbei. Und dann gibt's ja auch ganz viele Leute, die sagen, boah, du erziehst deinem Kind ja zu einem Schwulen. Aber Leute, ich sag's euch, nein, das kann man nicht. Das ist angeboren, du wachst nicht plötzlich auf und sagst, du verliebst dich heute jetzt, probierst es aber mal, verliebst dich jetzt als Frau mal eine Frau. Ich bin für mich, das war so ein Gefühlschaos, als ich gemerkt habe, boah, warum finde ich meine Freundin so toll? Ich finde die gerade toller als nur eine Freundin. Und das ist wirklich ein totales, das entscheidet man sich nicht so, weil das ist, macht alles eigentlich noch komplizierter eher. Das ist wirklich ein Gefühlschaos. Ich war damals, als ich das so gemerkt habe, meine bisexuelle Erfahrung, das war in Missouri, in dem Bible Belt in Amerika, wo auf keinen Fall darf man da homosexuell oder bisexuell sein. Und das hat mich total verwirrt. Und trotzdem kam das und das konnte ich nicht stoppen. Das hat mir niemand in den Kopf gepflanzt, sondern das ist halt einfach da. Dafür entscheidet man sich nicht. Deswegen kann man auch, muss man gucken, dass man den Kindern ein Umfeld gibt, das so viel Liebe zeigt und wo die Kinder sich wohlfühlen und wo es einfach okay ist zu lieben, egal wen.
Ja, auch die Vorstellung, weißt du, dass es so Kinder und Jugendliche gibt, also und erwachsene junge Menschen, die sich nicht trauen, das zu Hause zu kommunizieren. Also wie traurig.
Ganz schlimm, ja.
Wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter oder mein Sohn das Gefühl hätten, mir sowas nicht sagen zu können, das würde mich umbringen im Nachhinein.
Ja.
also ich möchte ja, dass meine Kinder glücklich sind und ich will nicht, dass sie nur ein anderes Geschlecht heiraten.
Ja.
Also das ist ja Quatsch.
Ja.
Also dann sollen sie lieber unglücklich sein, aber zumindest hat meine Tochter dann einen Mann geheiratet und mein Sohn dann eine Frau oder wie?
Genau.
Also ich sage auch immer zu meiner Tochter, weißt du, es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten und die verwirren mich tatsächlich, weil ich mich da auch nicht so auskenne. Aber da komme ich immer auf dieses, wir sind alles Menschen, ne? Und wir lieben auch andere Menschen. Also, und ich kann ja auch nicht von mir sagen, dass es für immer, immer, immer ein Mann ist. Wie will ich denn das schon vorwegnehmen können? Also, ja. Das könnte ja auch sein, irgendwann kommt eine Frau um die Ecke und es ist um mich geschehen. Wer weiß das schon?
Ja, voll der gute Gedanke, genau. Und auch, dass du sagst, du bist verwirrt und du kennst dich nicht aus mit den Begriffen und so, das finde ich auch so schön, dass du sagst, bei mir geht's ganz genauso und ich beschäftige mich ja doch damit. Aber deswegen habe ich es auch am Anfang der Folge gesagt, es ist ein schmaler Grat zwischen man ist, also ist so schwer zu sagen, ne? Also ich glaube, solange du sagst, nein, das ist gut und du kannst immer, du begegnest deinen Kindern mit Liebe, wenn sie zum Beispiel zu dir kommen und auch sagen, wenn zum Beispiel mein Sohn jetzt kommen würde und sagt, ich will gern lange Haare und will gern ein Kleid tragen oder was weiß ich, dann kann es natürlich sein, dass ich erstmal verwirrt bin und sage, was heißt es? Und dann muss ich mich erstmal einlesen oder was weiß ich. Aber dass man einfach dem Ganzen offen begegnet. Und es ist auch okay, in einer Diskussion oder einer Konversation unter Erwachsenen zu sagen, hey, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich weiß gar nicht, und warum muss man jetzt die Pronomen sagen und was ist dann they, them und hä? Das ist vollkommen okay und auch für die Leute in der LGBTIQA+-Community, das finde ich so wichtig, dass die auch mit Nachsicht Menschen begegnen und nicht verurteilen, wenn jemand sich nicht perfekt auskennt.
Ja.
Weil einfach Wohlwollen, das ist es eigentlich, ja. Wohlwollen, dass man Nachsicht hat mit Menschen, die sich noch nicht auskennen, die vielleicht erst noch dazu lernen müssen. Wie gesagt, wir haben wahrscheinlich jetzt in dieser Folge auch 20 Mal irgendwas politisch Inkorrektes gesagt und andere Leute denken, oh, jetzt reden die um einen heißen Brei, versuchen so politisch korrekt zu sein. Nee, wir wollen einfach nur, man will niemanden verletzen, man möchte dazu lernen und Hauptsache Liebe.
Ja.
Ich habe noch ein schönes, es war jetzt eine richtig bunte Folge mit so vielen verschiedenen Sachen. Ne?
Voll gut.
Und man könnte noch Ewigkeiten darüber reden. Aber ich habe beschlossen, dass diese Folge möchte ich gerne, dass meine Freundin Alex sie beendet mit folgenden Worten. Das war nämlich so schön. Jetzt muss ich nur die richtige Stelle finden. Ich sage es euch, schwierig mit so Sprachnachrichten, die man so hat. Aber ich habe ja hier meinen schönen Notizblock. Ich habe mir aufgeschrieben, 4:51, schönes Ende. Das richtet sich besonders an alle homosexuellen Paare, vielleicht mit Kinderwunsch.
Aber trotzdem kann ich nur jedem Paar raten, wenn ihr ein Kind bekommen wollt, dann versucht euch davon nicht abschrecken zu lassen, sondern macht es trotzdem und irgendwann ist es durch, irgendwann ist es erledigt und dann ist es eigentlich auch, ist es wieder fast vergessen, weil ja, diese Liebe ist halt trotzdem, die ist von Anfang an da und die bleibt und klar, das ist total, total diskriminierend, dass man das alles so durchmachen muss, aber es lohnt sich letztendlich auf jeden Fall.